wir sind zurück aus der Sommerpause. Ohne Filter startet in die zweite Staffel und heute machen wir es einmal ganz intim in kleiner Runde. Nur der Gregerl und ich. Servus Gregerl und schön, dass wir es wieder aus der Sommerpause rausgeschafft haben.
Servus Johnny, so ist es. Wir sind wieder zusammen nach einer kurzen Pause, die uns beiden gut getan hat, sind wir jetzt wieder voll mit Worten.
Du bist ja jetzt eigentlich schon komplett vor dem Beginn der neuen Saison, bist schon komplett ready, dann auch wieder nach all dem, was irgendwie passiert ist, wieder da voll reinzustarten in die ganze neue Saison?
Ja, es ist ja ehrlicherweise dieses Hamsterradl, in dem man eben drinnen ist, das man jetzt auch schon Jahre kennt. Das ist jetzt Gott sei Dank auch schon das dritte Turnier, nachdem ich wieder in eine Saison einsteige. Ich habe diesmal deutlich länger Urlaub gehabt, ein bisschen weniger Vorbereitung. Deswegen fällt da natürlich schon noch einiges, dass es quasi in die Saison rein funktioniert. Aber an und für sich hat der Urlaub sehr gut getan und jetzt bin ich voller Vorfreude und Tatendrang auf die neue Saison.
Dann fangen wir mal ganz am Anfang an vom Sommer. Da ist was passiert in den USA. Wir haben uns ab und an nochmal gehört. Du hast uns auch ab und an nochmal was geschickt aus dem Teamcamp rund ums Turnier mit ein bisschen am Abstand. Wie schaust du denn zurück auf die Zeit in den USA?
Ja, einerseits mit einem weinenden Auge, vor allem als erstes, weil ich das Gefühl gehabt habe, dass wir einerseits ein bisschen ein Lospech gehabt haben mit den beiden Finalisten, andererseits auch nicht ganz an unser Maximum gekommen sind von der Leistung her. Das hat so ein bisschen dieses Unvollendetsein hinterlassen in mir. Andererseits jede Menge Freude und Stolz, was wir dort erlebt haben. Es war wirklich sehr, sehr intensive, coole Wochen. Es war die erste Weltmeisterschaft für Österreich im neuen Jahrtausend. Wir haben wir haben auf jeden Fall alles gegeben, das kann ich versprechen. Wir haben versucht, unser Land stolz zu machen. Aufgrund der Rückmeldungen der Fans persönlich, die ich gekriegt habe, haben wir das auch geschafft. Und deswegen, wir haben ein cooles Turnier gehabt mit vielleicht diesem Schönheitsfleck, dass wir doch dann relativ chancenlos ausgeschieden sind im 16. Finale.
Das erste Mal Weltmeisterschaft, Europameisterschaft hast du ja schon gekannt. Was hat dich vielleicht am meisten überrascht an dieser WM, an dem ganzen Ding?
Ich glaube, vom Grundsatzturnier ist es relativ ähnlich, was ein bisschen schade war mit den Zeitverschiebungen. Das hat schon mir persönlich wehgetan, weil du dieses Turniergefühl nicht ganz mitkriegst, weil in der Früh, wenn du trainierst, ist ja meistens schon das erste Spiel gewesen, entweder um 10 oder um 12 unserer Zeit weg. Und damit verpasst du einfach schon jeden Tag einmal ein Spiel quasi. Und das Zweite, da verpasst du zumindest die Halbzeit, weil du dann einfach noch rund ums Training bist oder vielleicht beim Mittagessen sitzt. Klar, da ist dann ein Leinwand aufgebaut, wo die Spiele laufen. Aber das ist natürlich schade, das ist bei den Europameisterschaften schon anders, dass du am Vormittag weiterhin trainierst und am Nachmittag einfach wirklich jedes einzelne Spiel schauen könntest. Ob du es dann machst, ist noch immer die Frage, dann, ob du es dann machst. Aber das war ein bisschen schade, weil eben durch diese Zeitverschiebungen vom Westen nach Osten schon einiges verloren gegangen ist.
Ja, wie viel hast du dort dann, du hast es ja angesprochen, ich habe es nicht alle Spiele sehen können, aber hast du sonst alles geschaut, was man irgendwie schauen hätte können?
Zumindest die Abendpartie habe ich immer geschaut. Also das war dann die Nachtpartie in Österreich, die habe ich meistens geschaut. Die Nachmittagspartien, teilweise hat man dann einfach was anderes zum Tun, will einmal rauskommen, will nicht nur im Hotelzimmer sitzen oder in der Players Lounge und die Spiele anzuschauen. Deswegen, es war ein bisschen anders diesmal als bei den Europameisterschaften, einfach aufgrund der Größe des Landes, und das ist aber kein negativer Vorwurf.
Aber wie viel rausgekommen bist du, seid ihr dann eigentlich letztlich, oder War das auch gut, einmal so dieser Bubble zu entfliehen? Ich meine, muss man wahrscheinlich ja gar nicht, weil die Stimmung ja gut ist im Team, aber wie viel abseits des Teamcamps, des Hotels, des ganzen normalen Tagesablaufes hast du überhaupt mitgekriegt?
Schon einiges. Man hat immer wieder Zeit gehabt, seine privaten Dinge auch zu machen, die man halt einfach auch machen möchte. Und ob das jetzt allein schon war, wir haben im Hotel, das kannst du dir vorstellen, das war so ein Riesenresort. Da war ganz oben so ein, so wie so ein Markt quasi, wo es einen guten Kaffee gegeben hat, eine kleine Bäckerei. Wir haben einen Strandzugang gehabt, wir haben einen Golfplatz relativ nah gehabt, den ich während dem Turnier aber, oder während dem Turnier einfach weniger genutzt worden ist, weil es halt um die Regeneration und um andere Dinge gegangen ist. Aber die Stadt Santa Barbara war 15, 20 Minuten weg. Das heißt, es waren Möglichkeiten, dann trotzdem einmal für ein, zwei Stunden dem Ganzen zu entweichen und dem auszuweichen. Es war sicher das mit Abstand beste Burgerlokal in der Stadt, wo ich jemals Burger gegessen habe. Das haben wir auch ein, zwei Mal dann natürlich am Tag nach dem Spiel, wo es geht darum, die Kalorien aufzufüllen, genutzt. Und deswegen, da ist es, der Mensch in unserem Nationalteam kommt nie zu kurz. Und das ist auch das Wichtigste, damit der Spieler dann funktioniert.
So vom Land, von den USA, welchen Eindruck hast du da dann letztlich mitgenommen? Weil in der großen Rundum-Berichterstattung ist es ja durchaus gemischt und irgendwie übrig geblieben. Auf der einen Seite ist eigentlich sehr viel Positives hervorgekehrt worden, auf der anderen Seite halt auch diese ganzen sportpolitischen Nebenschauplätze und das Geschmäckle, das ein bisschen übrig geblieben ist. Wie war es für dich oder was ist für dich übrig geblieben von den USA?
Also grundsätzlich, die Menschen waren außergewöhnlich nett. Der eine sagt, das ist oberflächlich, aber wenn mich quasi die Person wirklich fragt, woher ich komme, was ich da mache, wie cool und ist die Familie da, irgendwann finde ich, verwischt oder verwässert dieses Oberflächliche so ein bisschen, weil wenn der mich wirklich diese eher privaten Dinge fragt, dann bin ich der Meinung, dass es nicht mehr oberflächlich ist. Und es hat extremen Spaß gemacht, sich mit den Leuten auch zu unterhalten. Sie haben nicht immer totale Ahnung gehabt vom Fußball, aber sie waren totale Fans dann direkt und haben dann gesagt, ah ja, da müssen wir Österreich schauen und wie cool und ja und Team USA und was weiß ich. Das heißt, die Personen, mit denen wir zu tun gehabt haben, auch das Hotelpersonal, das war wirklich durchgehend positiv und hat sehr, sehr viel Spaß gehabt mit uns. Ich habe sehr, sehr viel Spaß gehabt mit denen. Das hat mir auf jeden Fall einen positiven Eindruck hinterlassen. Wir sind ja 12 Tage vorm Turnier schon dort gewesen. Das heißt, wir haben einmal eine Zeit gehabt, dass wir nach L.A. Fahren können. Das war 2 Stunden weg. Ich war dort noch nie. Das war ein sehr, sehr cooler Vibe. Da hat es Dinge auch gegeben, wo wir dann einfach wie Touristen Fotos und Videos gemacht haben. Wir waren natürlich auch alle irgendwie da einmal am Manny's Beach und haben dann den Muscle Beach angeschaut. Stellt man sich dann vielleicht einen Tick großartiger vor, als es ist, aber es ist wirklich eins zu eins, so wie in den Filmen.
Aber da muss ich dich fragen, Muscle Beach hast du natürlich auch geflext, oder?
Dort habe ich geflext natürlich. Dort habe ich mein Leiberl ausgezogen und habe gesagt, bitte nicht, weil sie wollen nicht, dass die anderen eingeschüchtert sind. Nein, aber ich habe L.A. sehr genossen. Also ich muss sagen, ich bin ein Riesenfan gewesen von der Stadt, weil es irgendwie ja. Dieses südliche mit den Palmen gehabt hat, aber trotzdem einen coolen Flair. Eben die Menschen waren gut angezogen, die Menschen waren alle sportlich, die Menschen haben sich gesund ernährt und das hat mir gut taugt. Und auf jeden Fall, das war sehr, sehr positiv. Die ganzen anderen Dinge, diese politischen Dinge, haben mir natürlich auch nicht gefallen. Das hat angefangen mit dem Schiedsrichter, der nicht einreisen hat dürfen, mit den Iranern, die jedes Mal Maximum zum Spiel einreisen haben dürfen. Und dann wieder raus haben müssen. Das hat mir persönlich dann auch wehgetan, dass wir ihnen dann auch vielleicht nicht geholfen haben, weil mit einem Sieg wären sie noch im Turnier geblieben. Es waren also Dinge, das funktioniert nicht für mich bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Und ein Land kann Einreisebedingungen haben, wie sie wollen. Ich glaube, da gibt es mehrere Gründe und das steht mir auch nicht zu, das zu bewerten, weil ich geschichtlich dann auch nicht so vertraut bin damit. Gleichzeitig aber darf das nicht sein, dass eine Mannschaft, die Teilnehmer oder auch ein Schiedsrichter, der Teilnehmer ist von diesem Turnier und die sich sportlich qualifiziert haben, dann irgendwie benachteiligt werden. Und es ist einfach ein ganz klarer Nachteil. Erstens sportlich, zweitens menschlich ist es fürchterlich.
Du hast das sportlich angesprochen, du hast ja schon ein bisschen darüber geredet, über so die sportliche Bilanz. Was war für dich, und ich glaube, also ist ein bisschen erwartbar jetzt, was war für dich der sportlich größte Moment dieser WM?
Ja, das war ja selbstverständlich. Das Tor von Sascha war, das sehe ich persönlich auch von den Emotionen, vom Moment her, in dem Moment habe ich das fast höher eingeschätzt als mein Tor damals gegen Bosnien. Ich hab wirklich diesen Assist gegeben und ich habe mir gedacht, das gibt's nicht. Also das, was je, also es war für mich, ich habe Tränen gekriegt auf dem Platz in den Augen, weil das mir so viel bedeutet hat, weil mir das so viel Erleichterung gegeben hat. Weil es war, da war keine zweite Chance mehr. Gegen Bosnien hätte man im Notfall eine zweite Chance gehabt im März. Es waren auch noch 15 Minuten zu spielen gegen Bosnien, also da hätte noch viel passieren können. Das war einfach der letzte Moment, um zu überleben. Also wir wären, ich glaube auch, dass das Team daran zerbrochen wäre. Ich glaube, dass die österreichische Nationalmannschaft nicht mehr dieselbe gewesen wäre, wie sie jetzt dann im September ist, wenn es so ausgegangen wäre, dass wir verloren hätten. Und dann gleichzeitig aber drumherum, ohne jetzt auch da jetzt diese typische Antwort zu geben, wenn mir jemand gesagt hätte, ich habe ein Foto, wo ich dem Lionel Messi aufhüpfe bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist das Bild meiner Karriere. Das werde ich mir auch noch ausdrucken. Und du hast gesagt, die Wohnung ist nicht so schön eingerichtet. Es wird sich anpassen, es wird sich verändern. Aber das kann ich dir versprechen. Dieses Bild wird riesengroß in meine Wohnung kommen, weil das ist einfach. Natürlich kann man sagen, ja, ihr habt ja verloren und wie kannst du so drüber reden? Ja, aber er ist eine Ziege, er ist der Goat. Der kleine Mann hat, um das Jugendwort zu verwenden, der hat richtig Aura und er ist ein Wahnsinnsfußballer und ich war lange Zeit Team Cristiano Ronaldo und bin jetzt seit aller spätestens seit der WM, wo wir gegen ihn gespielt haben und ich gesehen habe, dass der Typ einen Magneten hat in seinem Fuß, hundertprozentig Team Messi und werde meinen Enkeln und meinen Kindern, die es hoffentlich geben wird, auf jeden Fall werde ich da dieser nervige alte Mann sein, der von Lionel Messi spricht, den keiner kennt, aber mir soll niemand erzählen, dass es jemals einen besseren gegeben hat als ihn.
Der beste Spaziergänger der Welt, könnte man sagen,
Ja,
der
brutal. Wir
dann
haben, das ist
diese.
ja, kann ja, ist ja, jetzt kann man ja drüber reden. Wir haben ja das trainiert und der Patrick Wimmer hatte die Anweisung, er durfte nicht zurücklaufen. Der hat nicht zurücklaufen dürfen. Der musste zurückspazieren, damit man quasi den simuliert. Und es war so ganz skurril, weil du denkst, das gibt's ja nicht. Und es ist so, er rennt nicht zurück, aber er hat ein bisschen begonnen zurückzulaufen, nachdem er ihn auf Meter verschossen hat und gemerkt hat, okay, wir könnten ihnen gefährlich werden. Und deswegen, es soll mir keiner erzählen, dass Kap Verde und die haben gegen die Unentschieden schon so, nein, nein, Spanien und Argentinien haben uns sehr, sehr ernst genommen und das hat man gemerkt auf dem Feld.
Aber sag, wie habt ihr den Patrick Wimmer dann wieder runtergekriegt, nachdem er die Anweisung gekriegt hat, der ist im Training
Na,
Messi?
na, 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 das war natürlich schon ein Running Gag, aber es war extrem lustig, weil es war wirklich die Anweisung, Wimsi, du darfst nicht zurücklaufen, du gehst zurück.
Du, in der Partie ist mir vor allem extrem in Erinnerung geblieben, so kleine Privatduelle auch mit Romero, die du gehabt hast, und das war für mich da einer so der Momente des Matches, wo du zuerst noch nicht drüber kriegst und dann lässt ihn richtig schön über die Schanzen springen. Also
Danke, Dankeschön.
da bin ich so wirklich mit geballter Faust, bin ich vor dem Fernseher gesessen. Wie zart ist denn das gegen so eine Rüppeltruppe? Das ist eine richtige Halunken. Dann irgendwie auch zu bestehen, weil das hast du ja auch nicht ständig, dass du solche
Genau.
Hundling hast als Gegner.
Genau, und das ist sehr, sehr lustig. Wir haben ja das Spiel gespielt um 12 Uhr Ortszeit. Und ich bin wirklich den Tag davor dann ab 16, 17 in den Modus gegangen, wo ich sage, okay, ich weiß, morgen wird sehr, sehr hart werden. Aber ich will zurück, also ich will dagegen halten. Und habe ja, ich, mein Spiel lebt ja davon, dass ich sehr viel Loch habe am Feld und viel Spaß habe am Feld. Und ich habe aber gewusst, ich muss auch in diesen Modus schalten. Quasi, ich kann das Wort nicht aussprechen, aber um sie, ja. Und das hat mir dann gut eingepasst, weil es ist davor schon, ich habe davor schon Pressball gehabt gegen die Paul, wo ich damals Knie aufgeschlagen habe. Ich habe dann auch den Boy, wo ich den Molina abschieß vor unserer Trainerbank und dann sind mir auch diese Schimpfwörter auskommen, die ich ja in der deutschen Bundesliga niemals verwende. Also so wirklich, und ich kann ja ein bisschen Spanisch und ich werde den Zweikampf, also nachdem er mich ja zerlegen wollte, ist er, beziehungsweise nachdem er mir mit dem Ellbogen in den Hinterkopf gesprungen ist, da hat es ja davor eine kleine Vorgeschichte gegeben, wo der Enzo Fernandes sich umdreht hat und quasi gesagt hat, okay, er soll mir jetzt einmal eine geben. Und dann hat er mich beschimpft und er hat aber nicht gewusst, dass ich Spanisch kann. Und im nächsten
Was hat er
Durchgang,
gesagt? Was hat er gesagt?
das kann ich nicht sagen, aber er hat mich nicht gefragt, wie das Wetter ist, so in L.A. daraufhin habe ich dann ihm eine gegeben und habe ich dann, ihn auch nicht gefragt, wie so das argentinische Grillfleisch ist, sondern da ist es dann schon eher Richtung vulgärere Sachen gegangen. Aber was ich sagen muss, und das habe ich irgendwie dann doch auch cool gefunden, deswegen habe ich sie eigentlich auch sehr, sehr lange in dem Turnier auch unterstützt. Danach war Handshake nach dem Spiel. Während dem Spiel war Schlacht. Das war eine richtige Schlacht. Und nach dem Spiel hat es ein Handshake gegeben. Die hätten mir noch ein bisschen freundlicher gewünscht, vor allem weil sie ja gewonnen haben. Aber sie haben die Hand gegeben. Jeder ist auf jeden zugekommen. Es war kein. Also, ich weiß nicht, wie es ausgeschaut hätte, wenn das Spiel unentschieden ausgegangen wäre oder wenn wir gewonnen hätten. Aber in dem Fall war es so, dass sie zumindest hinten raus das gewertschätzt haben, dass wir dagegen gehalten haben. Und ich finde, dass wir dagegen gehalten haben.
Und der Paredes hat da niemanden eine geben.
Ja gut, also ich muss wirklich sagen, ich war während dem Finale lange Zeit, habe ich gesagt, na, ich wünschte mir, dass sie gewinnen, weil was sie schon gehabt haben, ist von den 26 Spielern, die im Kader waren, für diesen 26., der die Nummer 10 anhat und von dem es, also so viel Dressen von einem Spieler in einem Stadion, glaube ich, gibt es gar nicht woanders. Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Cristiano Ronaldo auch ein Stadion füllt und jedes Portugal-Dress ist mit Ronaldo 7. Also, es hat ja jeder Argentinier ein Messi 10-Dress an. Und die, die es nicht anhaben, sind Familienmitglieder von den anderen gewesen. und ich glaube wirklich, wenn du in dieser Kabine aufgestanden wärst und sagst, Leute, von euch 25, es müssen 5 ins Gefängnis gehen für 20 Jahre, damit er nochmal Weltmeister wird, stehen 24 auf und der 25er ist schon am Weg ins Gefängnis und sagt, ja, kein Problem. Und deswegen, das habe ich sehr bewundert. Gleichzeitig war es im Finale einfach viel zu viel. Also, ich bin richtig wütend geworden auf der Couch und ich habe das Finale allein angeschaut, weil ich sehr müde war von den 2 Vortagen. War ja Freitag, Samstag. Und habe das wirklich allein angeschaut und war wirklich, also ich war brennheiß. Also, ich war so wütend auf diese Argentinier, weil es nur mehr darum gegangen ist, einen anderen zu verletzen. Und das hat nichts mehr zu tun gehabt mit der Qualität, die sie eigentlich haben.
Ja, das hat sich ein bisschen so ausgearbeitet, oder? Dass das immer ruppiger geworden ist, dann gefühlt, je weiter sie kommen sind im Turnier, desto wilder ist es geworden. Aber ich würde dann noch auf ein anderes Thema, was natürlich schon auch ein bisschen für Spekulationen gesorgt hat. Wer hat sich denn eigentlich das Messi-Dress geholt von euch?
Ah, das weiß ich
Oder hat
nicht.
er fünf mitgehabt?
Ja, er hat viele mitgehabt. Und ich habe mir ja, und ich habe mir das, ich hab geglaubt, ich bin gescheit. Und habe mir gedacht, ja, ich frage nicht den Messi, weil das kriege ich nicht. Weil es manche davor halt mehrere auf dem Feld, die, glaube ich, gefragt haben. Und ich habe mir dann den Rodrigo de Paul, habe ich dann gefragt. Und der spielt ja Langarm. Und bin halt hin zu dem und finde, das ist ein geiler Spieler, bin auch ein Fan gewesen oder bin ein Fan von Atletico Madrid an und für sich. Und habe ihn eigentlich ganz cool gefunden und bin dann hin und habe ihn gefragt auf meinem Racing Spanisch, ob ich sein Dress haben kann. Und der sagt, ja, sicher, sí, sí, claro. Geht zurück in die Kabine, kommt außer, gibt mir das Dress, Handshake, ich drehe mich um, denk mal, geil. Macht das Dress auf, kurz an. Hat mir der Hundling einfach ein Fanshop-Dress gegeben. Und das Schlimmste, der trägt ja M oder der hat ja M und ich trage XL. Das heißt, das ist nicht einmal ein Fanshop-Dress, was ich anziehen kann.
Das ist ein
Und
Crop-Top.
deswegen,
Das ist,
ja, es ist,
kannst
kannst du dich
bauchfrei
erinnern,
tragen.
der Ian Robben hat damals bei Bayern immer diese hautengen
Ja,
Adidas-Dressen angehabt.
genau
So
so.
schaut es bei mir aus, Digga. Ja,
Also
schade.
nichts fürs Freiburg, nichts fürs Freiburg. Das ist natürlich
Na,
bitter. Hast du
ist sehr bitter, ja.
in den anderen Spielen auch tauscht?
Na, ich habe kurz überlegt gegen Jordanien. Da habe ich dann aber selber nicht gespielt und da hat mich dann lustigerweise ein Videoanalyst von Jordanien gefragt, ob er mein Dress haben kann. Das habe ich denen dann ergeben. Den Rest habe ich
Und
dann schon
du hast seit Trainingswäsche gekriegt.
ich habe seine Kamera gegriffen. ich habe dann die Dressen von der WM, habe ich aber meinen Freunden und meiner Familie gegeben. Gegen Algerien war es eher so, dass es kurz vor einer Eskalation gewesen ist. dass ich mir Adressen hole von unserer Mannschaft. Und gegen Spanien war ich so heiß, weil die Hunde uns so deppert ausschauen haben lassen, dass ich mir gedacht habe, na, sie sollen sich über die Häuser hauen. Im Nachhinein habe ich es ein bisschen bereut, weil so, ich habe den Cubarsí oder den Laporte oder den Rodri als relativ direkten Gegenspieler gehabt. Und ich hole es mir von meinen direkten Gegenspielern quasi. Und Rodri wäre natürlich schon geil gewesen. Der hätte auch mal Gräß, glaube ich, gehabt. Aber die waren auch so schnell weg und ich wollte mich dann auch nicht anstellen dort bei der Kabine. Und da habe ich dann andere Sachen im Kopf gehabt nach dem Spiel.
Das verstehe ich, das verstehe ich. Wir müssen noch ein bisschen über dieses Algerien-Spiel sprechen, vor allem eben über die Schlussphase. Ein bisschen haben wir es ja schon angerissen. Aber da passiert das, was eigentlich niemand mehr für Möglichkeiten hat. In Österreich war es knapp vor 6 in der Früh. Ich bin immer wieder weggeschlummert schon zu dem Zeitpunkt und dann. Also, ich erzähle es da kurz aus meiner Sicht, wie es halt einfach gewesen ist. Und dann hat der Mahrez eine Idee und niemand versteht eigentlich, warum er diese Idee hat. Und ich sitze da und es ist irgendwie, ja, nicht nur mir, es ist jedem das Ladl runtergefallen. Ich dachte, das gibt es nicht, das kann nicht sein. Und das hat sich so ewig angefühlt, dieser Moment, einfach auch bis dann wieder angekickt worden ist und bis man dann realisiert hat, ja, okay, es geht jetzt ja noch, und ein bisschen Zeit ist noch da, aber irgendwie habe ich nicht mehr daran geglaubt und dann passiert das alles. Wie war dieser Moment nach dem Gegentor? Was ist da durch den Kopf geschossen?
Muss ich ehrlicherweise aufpassen, dass ich nicht emotional werde. Ich glaube, ich habe mir noch nie so oft in einer Minute oder in 2, 3 Minuten so viele negative Dinge selbst zugesprochen wie in dem Moment. Und das war ein Satz und den habe ich mehrmals wiederholt. Wir gehen raus, wir sind raus, wir sind raus. Und das habe ich mal durchgehend gesagt. Wir sind raus, wir sind raus. Und ich habe, ich habe aufgeschaut und habe halt, also unsere Familien sind ja da gesessen hinter der Trainerbank und das Stadion ist gestanden und dieser Block ist gesessen. Und wow, das war schon schlimm. Dann haben wir die Chance noch gehabt, direkt nach dem Anstoß, Philipp Lienhardt, wo drüber schießt. Und dann war es endgültig aus, eigentlich. Und wir waren raus. Also wir waren die größten Idioten in der Geschichte vom Fußball. Also mit Abstand größten Idioten. Es gibt in dem Moment, glaube ich, hat es nichts Schlimmeres geben, was eine österreichische Nationalmannschaft erlebt hat, als das. Und mit der Erwartung, mit dieser Vorfreude, mit der wir dort hingefahren sind, dann so auf das minus 0.000 runterzurutschen, sind wir die größten Idioten gewesen für 60 Sekunden, 120 Sekunden, was weiß ich, bitte blendet das nochmal ein beim Video. Und ich habe was im Auto. Ich habe mir ein Kapperl schicken lassen. Da hat es 100 Stück gegeben vom Dr. Bohl. Mache jetzt einmal eine Werbung für ihn. Da steht drauf: 90 plus 6, bist du deppert. Und es ist so geil. Es ist
Shoutout an Dani Warmuth.
so geil, dieses Kapperl. Und das wird mir wahrscheinlich, ich habe da zwei gekriegt von ihm sogar. Und eins habe ich meinem Bruder hingelegt. Und mein Bruder hat eigentlich gesagt, er will Stress von meinem letzten Spiel haben bei der WM. Also von dort, dem letzten Spiel. Ich habe ihm dann das gegeben. Ich glaube, das wird das Spiel sein, was wahrscheinlich ewig in Erinnerung bleiben wird. Und dass ich auch bei diesem Tor wieder einen ganz großen Teil von der Geschichte mitspielen darf, bedeutet mir einfach unglaublich viel. Weil einfach, und das warst du, das war's, wissen alle meine Freunde, Familie, alle, das wissen auch wahrscheinlich die meisten Fans. Das Nationalteam bedeutet mir alles und deswegen spiele ich noch Fußball. Deswegen tue ich das Ganze alles. Und dass ich da zweimal beteiligt sein darf, ist für mich top of the list.
Absolut verständlich. Ja, also dann passiert das und dann seid ihr weiter und dieser kurze, aber brutal intensive Rollercoaster ist zu Ende. Wie lange hast du denn dann braucht, dass du wieder runterkommst?
Lustigerweise habe ich es richtig schnell verarbeitet.
Ja.
Ja, und wahrscheinlich, weil ich dieses große Glück gehabt habe, dass ich ein halbes Jahr vorher durch den gleichen Rollercoaster gegangen bin. Und was gut war, es ist weitergegangen. Das Turnier ist weitergegangen. Es war nicht ein Ziel erledigt und vorbei, sondern das Turnier ist noch da gewesen. Bei dem Tor gegen Bosnien war es so, die Quali war dann vorbei. Genau. Und jetzt hast du was zum Feiern und Ziel erreicht und durchblasen. Und das war dann auch ganz schwer. Damals bin ich ja aufgeflogen nach Kopenhagen und wir haben am Sonntag Derby gehabt gegen FC Kopenhagen mit Brøndby. Und ich bin, und das kann ja auch jetzt ja sagen, also brauche ich nicht verstecken, ich bin nicht in Stimmung gekommen. Aber wie auch? Also es geht gar, es ist emotional nicht möglich und wahrscheinlich macht sehr, sehr viel mehr dann Sinn, dass ich DJs, Musiker, Schauspieler, auch Profifußballer, vor allem nach der Karriere dann irgendwo anders einen Kick holen, weil das ist ja wöchentlich so, dass dieser Kick kommt, nicht in dieser Höhe und in dieser Fallhöhe und so weiter. Aber die zwei Dinge waren halt Peak-Emotionen und die Fallhöhe ist dann groß gewesen. Und deswegen, ich bin ja eh nicht so emotionaler Typ. Das heißt, bei mir schwankt es ja eh nicht so. Aber das war ganz, ganz besonders und das wird mir ewig in Erinnerung bleiben.
Dann war das alles vorbei, dann hast du deinen Urlaub gehabt. Bist du ein Mensch, der im Urlaub auch einen Kick braucht oder bist du dann einfach nur mehr herumgelegen und hast Golf gespielt?
Zuerst einmal habe ich eine Woche gebraucht, bis ich mein Jetlag verbraucht
Ah ja, das ist ja, da bist du
Also,
ja
das
sehr
war
empfänglich für Jetlag.
fürchterlich. Und das Schlimme war ja, ich wach auf, also ich bin schlafen gegangen um 10 in der deutschen, österreichischen Zeit. Und ich wach auf um 3 und da ist ja immer ein Spiegellauf in der ersten Woche noch. Naja, was machst du? Schaust auf die Uhr so, ja, wie spielt, ah ja, Award, alles spielt ja wer, Handy aus, ah, wie ist das Ergebnis? Knappes Spiel, okay, scheiße, Handy auftrat, geschaut. Und da habe ich echt ewig gebraucht und lustigerweise, das erste Mal hat es dann angefangen, nachzulassen mit dem Jetlag, als ich Sport gemacht habe. Ich bin dann Golf gegangen, ich habe dann einmal Krafttraining gemacht und da habe ich gemerkt, okay, ich komme ein bisschen mehr ins Schlafen rein. Gleichzeitig habe ich dann kein Hotel mehr sehen können. Ich war dann nur daheim. Nur zu Hause Zeit verbracht, Freunde gesehen, Familie gepflegt. Und dann, ja, einfach ein paar Dinge gemacht, die mir gut tun. Weißt ja, dass mein Privates immer privat bleibt. Deswegen habe ich auf Social Media dann nichts gepostet, weil ich dann sehr, sehr gerne die Zeit mit meinen Ängsten und Liebsten verbracht habe.
Welche Top 3 Aktivitäten hast du prinzipiell im Urlaub?
Kulinarik
Wie viel selber kocht? Wie viel selber kocht
aller
hast?
Arten immer wieder mal, wenn ich Lust gehabt habe und mir Zeit genommen habe, habe ich lange und intensiv und aufwendig gekocht. Bin sehr gern essen gegangen, habe sehr gern getrunken. Jetzt nicht, dass ich mich voll weggeschossen habe, aber einfach einmal, ja, Dienstagnachmittag ein Bier trinken, so, da mache ich ja nicht sonst was so. Ich bin ja rowdy
Nachmittag nämlich.
gewesen. Dienstag Nachmittag beim Golfen einfach ein Bier trinken.
Wahnsinn. Org.
Ja, einfach die Dinge, die ich sonst nicht mache. Süßigkeiten gegessen ohne schlechtes Gewissen. Burger gegessen, am nächsten
Goto,
Tag nochmal.
welche Goto-Süßigkeit?
Jetzt im Moment sind es gerade Mini-M&Ms.
Mini
Schokolade.
M&M's.
Ja, die sind ganz klein, die tun wir dann immer
Okay.
so ein bisschen in einer Schüsselein und dann schnabuliere ich es da aus.
Das sollte dann gar nicht, ne? Wenn es
Und
Mini-M&M's sind, dann.
absolut underrated, kennst du diese Koalas, die in
Ja,
diesem
ja,
Sex,
ja,
diese
ja,
kleine
ja,
Papierbox, diese Koalas,
ja,
die mit Milchcreme
ja,
gefüllt sind
ja,
und dann hast du einen
ja,
kleinen, uff,
ja.
underrated. Ja,
Ja.
und das waren so meine Sachen und Burger gegessen heute und am Morgen nochmal an und einfach nicht darauf geachtet für 2, 3 Wochen einmal und dann in den letzten Wochen eh wieder begonnen, nach Profi-Standard zu leben, weil es ja, muss man ja sagen, ist jetzt nicht irgendwas, was ich aus Pflichtgefühl mache, sondern ist ja einfach, ich glaube, gesund leben ist auch eine Lebensweise.
Ist gar
Und wenn
nicht
das
deppert, ja.
ja, und wenn dein Lebensstil generell gesund zu leben ist und wenn deine Freude daraus besteht, dass du fit bist und gesund bist, dann macht's ja nicht, ist es ja nicht so schwer, dann grundsätzlich wieder, was heißt umzustellen. Ich habe jetzt nicht 3 Wochen gelebt wie ein Jolly.
Naja, vor allem, man kann ja genießen und das muss, also Genuss muss ja nicht automatisch ungesund sein.
Genau, und ich trinke das Wasser zumindest auch aus dem Bierglasel, von dem her kommt es zumindest davor.
Vom Gefühl, zumindest das Gefühl. Ja, Gregerl, es geht wieder los am Wochenende. Ich wünsche dir natürlich nur das Allerbeste. Freue mich auch schon, dass das bei uns weitergeht. Wenn's und wie's und wann's weitergeht, da werden wir uns natürlich zeitnah bei euch da draußen melden. Von meiner Seite herzlichen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. War ein schöner Auftakt, finde ich. Danke für deine Einblicke und deine Gedanken zu deiner Zeit, wo jetzt einmal dann nicht so viel Fußball gespielt worden ist, wo Fußball gespielt worden ist. Und die letzten Worte, die gehören natürlich wie gewohnt dir.
Ja, ich freue mich auch, dass wir wieder miteinander quatschen. Das tut mir auch sehr gut. Und werden wir weiterhin gute Gäste haben. Und im Notfall habe ich gerade gemerkt, das funktioniert auch mit uns beiden sehr, sehr gut. Wenn keiner mehr zu
Wir
uns kommen will.
haben ja genug zu besprechen.
So ist es.
Ja, und wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere uns gerne und verpasse keine weiteren Episoden von Ohne Filter. Wenn du außerdem die Video-Episoden sehen möchtest, findest du unseren gesamten Katalog auf dem Canal Plus YouTube-Kanal und auf unserer App. Ohne Filter ist eine Canal Plus Podcast, um Gottes Willen, ohne Filter, jetzt kriege ich es raus, ist ein Canal Plus Podcast produziert von Bespieler Digital. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.